Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn der Versuch jetzt nicht nach den vereinbarten Regeln läuft, dann bin ich dafür, ihn abzubrechen und einen neuen Versuch zu starten mit klaren Regeln. Sonst können wir die Ergebnisse des Versuchs auch nicht auswerten.
Der Test funktioniert auf freiwilliger Basis. Die Einwilligung der Beteiligten liegt vor. Sie ist auch umfassend. Und deswegen sehe ich überhaupt keinen Grund, jetzt diesen Test abzubrechen.
Neuer Ärger um das Pilotprojekt zur automatischen Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz. Während die SPD-Politikerin Eva Högel einen Abbruch des Versuchs nicht mehr ausschließt, sieht Bundesinnenminister Thomas de Maizière dafür überhaupt keinen Grund. Fakt ist, die Transponder, die die Testteilnehmer für den Versuch dabei haben, können mehr, als sie müssten. Das reicht für eine neue, alte Diskussion. Datenschutz kontra Sicherheit. Darum geht's im Update. Ich bin Ronald.
Update.
Der Versuch war von Anfang an umstritten. Seit 4 Wochen filmen 3 Kameras bestimmte Bereiche des Berliner Südkreuzes. Eine Software wertet die Bilder aus und versucht, 300 registrierte Testpersonen zu erkennen. Grundsätzliche Kritik gab es schon vor dem Start des auf 6 Monate angelegten Pilotprojekts. Doch jetzt dreht sich der Streit um die verwendeten Transponder, mit denen die Versuchsteilnehmer ausgestattet wurden. Eigentlich sollte ein passiver Chip zum Einsatz kommen, der von einem Lesegerät am Bahnhof erfasst wird. Tatsächlich handelt es sich aber um einen aktiven Bluetooth-Sender, eine Übertragungstechnik, die zum Beispiel auch viele Smartphones nutzen. Mit einer frei verfügbaren App können die Daten der Testpersonen leicht auch von Fremden ausgelesen werden, sagt Lena Simon vom Verein Digital Courage. Und nicht nur das, im Prinzip könnte jeder Handynutzer auch zur Testperson werden.
Das heißt, auch Leute, die da langgehen, die nicht zugestimmt haben, sind betroffen. Und wenn sie am Südkreuz mal langgegangen sind, es ist nicht so einfach, sich nur in den Bereichen aufzuhalten, in denen dann keine Kameraerfassung stattfindet.
Der Verein hat auch herausgefunden, dass die Transponder Informationen über Umgebungstemperatur oder Beschleunigung sammeln, speichern und weitergeben können. Daten, die für den Versuch am Südkreuz gar nicht gebraucht werden. Für Lena Simon ist klar, das Experiment muss 4 Wochen nach dem Start abgebrochen werden.
Das Vertrauen ist verspielt. Die ganze Nummer ist auf eine Art und Weise aufgebaut worden, wo wir schon von vornherein skeptisch waren. In dem Moment, wo die Menschen nicht richtig informiert werden und in dem Moment, wo man auch davon ausgehen kann, dass die selber nicht so recht wissen, was sie da eigentlich tun, ist das Ergebnis, was da rauskommt, nicht mehr verlässlich. Von daher muss es allein deswegen schon eingestellt werden.
Der Verein ist nicht allein mit seiner Kritik. Die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Vosshoff sagte, für den Test fehle die Rechtsgrundlage. Die Versuchspersonen müssten neue Datenschutzerklärungen abgeben. Erst dann könne der Test weitergehen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière kann das alles nicht nachvollziehen. Der Test sei freiwillig, alle zusätzlichen Funktionen des Transponders seien abgeschaltet worden. Und überhaupt, wer jetzt nicht mehr mitmachen wolle, der könne ja aussteigen.
Ich will auch gerne nochmal darauf hinweisen, dass diejenigen, die wegen der Berichterstattung glauben, dass sie sich nicht mehr an dem Test beteiligen wollen, das sofort können. Das ist auch Teil der Einwilligungserklärung, dass jeder Freiwillige sofort abbrechen kann. Das kann geschehen, aber der Test muss nicht abgebrochen werden.
De Maizière verspricht sich nämlich einen enormen Sicherheitsgewinn, wenn die Technik später mal flächendeckend zum Einsatz kommt. In den ersten Testwochen am Südkreuz habe es schon eine erstaunliche Treffergenauigkeit gegeben, sagte er. Techniker der Bundespolizei sind nicht ganz so euphorisch, denn sobald die Testpersonen Mützen oder Sonnenbrillen tragen, klappt es mit der Erkennung deutlich schlechter.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Der neue Ärger um den Umfang des Pilotversuchs lässt im Netz die Grundsatzdebatte über die Gesichtserkennung wieder hochkochen. Sapere Aude kommentiert auf tagesschau.de: Fachleute von Rang und Namen bezweifeln den Effekt von Gesichtserkennungskameras. Herrn de Maizière stört das nicht. Ohne Gegenbeweise vorzutragen, leugnet er die empirischen Fakten. Das ist Machtausübung nach Trumps Art. Wir stehen über den Fakten. Marc Trozella schreibt auf Facebook, er glaubt nicht, dass es nur bei der Gesichtserkennung bleiben wird. Daten wecken nun mal Begehrlichkeiten. Die Diskussion zur polizeilichen Verwertbarkeit der Mautdaten sollte noch nicht vergessen sein. Auch da hieß es, es sei ausgeschlossen, bis die Polizei eben klargemacht hat, wie schön man die zu Fahndungszwecken verwenden könnte. EP pocht auf Facebook auf die informationelle Selbstbestimmung. Die Rede ist immer von Rechtsstaatlichkeit. Dazu gehört aber auch, dass der Rechtsstaat die Grundrechte der Bürger zu achten hat. Dazu zählt auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, welches die Regierung mehrfach bricht. Es gibt aber auch Befürworter einer umfangreichen Auswertung der Daten, so wie Facebook-Nutzer Bernd Friedrichzig. Ich finde das gut und hoffe, dass man noch viel mehr neue Technologien einsetzt, um unsere Sicherheit zu verbessern, und habe kein Verständnis für die Kritiker. Wer nichts zu verbergen hat, fühlt sich auch nicht beobachtet. Dirk Jakubowski will das so nicht stehen lassen und zitiert den Whistleblower Edward Snowden. Zu behaupten, das Recht auf Privatsphäre sei nicht so wichtig, weil man nichts zu verbergen hat, ist wie zu sagen, das Recht auf freie Meinungsäußerung sei nicht so wichtig, weil man nichts zu sagen hat.
Was sonst noch wichtig war.
In den Schweizer Alpen läuft eine große Suchaktion. Einen Tag nach dem Bergsturz im Kanton Graubünden sind laut Polizei rund 120 Kräfte im Einsatz, um Vermisste zu suchen.
Also im Moment haben wir 6 offiziell Vermisste und 2, die wir auch noch als vermisst vermuten im Katastrophengebiet.
So Gesamteinsatzleiter Andrea Mittner von der Kantonspolizei. Die Vermissten stammen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und wurden offenbar beim Wandern überrascht. Gestern waren am 3300 Meter hohen Piz Cengalo große Felsteile weggebrochen und hatten sich mit Schlamm und Geröll durch das Bondasca-Tal geschoben. Bis zu 4 Millionen Kubikmeter Gestein stürzten ins Tal und waren in Bewegung. Es war der größte Bergsturz seit Jahrzehnten.
Auf der Richterskala hat der erste Abbruch eine Stärke von 3 angezeigt. Können Sie sich vorstellen, was da für eine Masse herunterfallen muss, um so ein Erdbeben-Szenario auszulösen?
Nach der Terrorwarnung gestern Abend in Rotterdam konzentrieren sich die Ermittlungen auf einen 22-jährigen Niederländer. Er war in der Nacht festgenommen worden. Die Polizei in Rotterdam hatte nach eigenen Angaben von ihren spanischen Kollegen konkrete Hinweise auf einen geplanten Anschlag bekommen. Ziel war demnach das Konzert der US-Rockband Alalas. Der Gig wurde abgesagt. Heute Abend spielt die Band in Warschau, geschützt von der polnischen Polizei. Den letzten Auslands-Oscar für Deutschland gab es vor 10 Jahren für das Stasi-Drama Das Leben der Anderen. Jetzt soll das NSU-Drama Aus dem Nichts den nächsten Oscar holen. In dem Film von Fatih Akin geht es um den Anschlag von 2 Neonazis, bei dem ein kurdischer Vater und dessen Sohn sterben. Die Auslandsvertretung des deutschen Films hat die Produktion aus insgesamt 11 Bewerbern ausgewählt. Der Film sei schonungslos und mitreißend, heißt es von der Jury. Oder, wie Fatih Akin sein Werk selbst beschreibt,
der Film kommt wie ein Faustschlag in die Fresse. Der Film lässt einen, glaube ich, nicht kalt. So, man kann ihn lieben oder hassen, aber der Film lässt sich nicht kalt.
Aus dem Nichts ist jetzt nicht automatisch für den Oscar nominiert. Welche 5 Kandidaten am Ende tatsächlich in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film antreten, gibt die Academy in Hollywood Ende Januar bekannt. Die Verleihung ist dann Anfang März. Fatih Akin will sich den Termin auf jeden Fall freihalten.
Was noch wichtig wird.
Der Abgasskandal hat dem VW-Konzern in den USA schon Milliarden an Bußgeldern und Entschädigungen eingebrockt. Jetzt wird die US-Justiz zum ersten Mal auch einen Manager des Konzerns für seine Rolle in der Dieselgate-Affäre verurteilen. Angeklagt ist James Liang, 63, Indonesier mit deutscher Staatsbürgerschaft. Er soll zusammen mit seinen Kollegen die Betrugssoftware in US-Dieselautos installiert haben, um Abgaswerte zu manipulieren. Es geht nur noch um das Strafmaß, das soll morgen in Detroit verkündet werden. Liang hatte vergangenes Jahr als Kronzeuge ausgepackt und kann jetzt auf ein mildes Urteil hoffen. Sein Anwalt erklärte damals, sein Mandant sei einer von vielen bei VW gewesen, die in den Abgasskandal verwickelt sein, und er bereue sehr, was geschehen ist.
Mr. Liang came to Detroit today to accept responsibility for his actions. He's one of many people at Volkswagen who got caught up in this emissions scandal, and he's very remorseful for what occurred.
Die Staatsanwaltschaft fordert 3 Jahre Haft und $20.000 Bußgeld. Sie glaubt, dass Liang ein eher kleines Licht in der Konzernhierarchie war. Auf der Fahndungsliste der US-Justiz stehen noch deutlich größere Namen. Das Problem, die meisten Beschuldigten sind vermutlich in Deutschland, wo sie vor den US-Ermittlern relativ sicher sind.
Und sonst in der Welt?
Regenwald ist der brasilianischen Regierung nicht so wichtig. Zumindest nicht so wichtig wie der Abbau von Bodenschätzen. Präsident Michel Temer hat ein Dekret unterschrieben, das den Naturschutzstatus von fast 4 Millionen Hektar Regenwald im Amazonasgebiet aufhebt. Das ist eine Fläche in etwa so groß wie Dänemark. Dort sollen in Zukunft Rohstoffe abgebaut werden. Es wird vermutet, dass dort Gold im Boden steckt. Der brasilianischen Regierung zufolge soll die indigene Bevölkerung in den Bundesstaaten Amapá und Pará weiter geschützt werden. Oppositionspolitiker und Umweltschützer befürchten, dass sich die Aufhebung des Naturschutzstatus nach über 30 Jahren negativ auf die Ureinwohner auswirken wird. und dass Artenvielfalt und Regenwald leiden werden. Nordkorea empfiehlt sich russischen Touristen, die viel Wert auf Sicherheit legen, als neues Urlaubsziel. Das Land hat zum ersten Mal einer russischen Reiseagentur eine Lizenz erteilt und die wirbt jetzt damit, dass Reisende tief in die Alltagskultur des abgeschotteten Landes eintauchen könnten. Dabei sei das Ganze sicherer als, Zitat, ein Abendspaziergang in London. Reisende aus Russland können sich wie alle ausländischen Touristen in Nordkorea nicht frei bewegen und werden immer von einem Guide begleitet. Die Regierung der USA hat für ihre Bürger ein Reiseverbot für das Land herausgegeben, nachdem unter anderem der Student Otto Warmbier bei einer Reise verhaftet wurde und erst ein Jahr später mit schweren Kopfverletzungen entlassen wurde. Er starb kurze Zeit später in den USA. Die Aussicht, dass Donald Trump wahrscheinlich noch mindestens bis 2020 Präsident der USA bleiben wird, finden einige nicht so toll. Wenigstens auf Twitter könnte man ihn doch zum Schweigen bringen, meint Valerie Plame und hat eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen. Das Ziel, 1 Milliarde Dollar, um Twitter zu kaufen. Dann will sie Trumps Account sperren und ihm so, Zitat, sein mächtigstes Megafon wegnehmen. Von diesen Plänen sind nicht alle begeistert. Ein User twitterte zurück, sie wollen also jemanden zum Schweigen bringen, weil er Dinge sagt, die sie nicht gut finden? Das ist Faschismus. Plame war bis 2005 Agentin der CIA. Sie schied aus dem Geheimdienst aus, nachdem Regierungsmitarbeiter ihre Tarnung hatten auffliegen lassen. Ihr Mann, ehemals US-Botschafter im Irak, hatte kurz davor den Irakkrieg unter George W. Bush heftig kritisiert.
Wissensnachrichten.
Wie viele Sexpartner haben die Deutschen im Leben? Das haben Forscher in einer repräsentativen Studie untersucht und das Ergebnis, die Männer kamen im Schnitt auf 10, die Frauen auf gerade mal halb so viele. Das ist ein ziemlich großer Unterschied und da sagen die Wissenschaftler sogar selbst, dass diese Zahlen statistisch so gar nicht zusammenpassen können. Anna Berling aus unseren Wissensnachrichten, was war da los?
Ja, die Leute haben wohl geflunkert und das wahrscheinlich einfach, um sich besser zu fühlen. Wie genau die Befragten geschummelt haben, das hatte wiederum viel mit der gängigen Vorstellung davon zu tun, wie das Sexleben von heterosexuellen Männern und Frauen idealerweise auszusehen hat. Das Ergebnis dieser deutschen Studie deckt sich damit Untersuchungen aus einigen anderen Ländern. Es ist immer ähnlich, Männer brüsten sich offenbar ganz gerne mit ein paar mehr sexuellen Erfahrungen, als sie tatsächlich hatten, während die Frauen eher untertreiben.
Gut, jetzt könnte man ja auch verstehen, wenn jemand jetzt zum Beispiel gar keine Lust hat, detailliert und dann auch noch wahrheitsgemäß über seine Bettgeschichten Auskunft zu geben.
Das stimmt, aber andererseits kann die Forschung auch nicht einfach darauf verzichten, solche Dinge zu untersuchen. Das Problem ist aber eben die sogenannte soziale Erwünschtheit, dass also die Befragten eine Antwort geben, von der sie glauben, dass andere Leute sie besser finden als die wahre Antwort. Ganz besonders gilt das für sensible Bereiche wie zum Beispiel Sexualität oder für extremes Verhalten bzw. extreme Ansichten.
So, und was kann man jetzt dagegen machen, dass die Leute flunkern?
Da gibt es eine ganze Reihe von Tricks. Zum Beispiel werden zwischen den eigentlichen Fragen Testfragen versteckt, die darauf schließen lassen können, wie ehrlich jemand generell antwortet. Da werden zum Beispiel kleine Schwächen abgefragt. Und wenn jemand schon nicht zugeben mag, dass er manchmal unpünktlich ist oder ab und zu abends das Zähneputzen ausfallen lässt, dann ist er mit einiger Wahrscheinlichkeit auch nicht dazu bereit zuzugeben, dass er pro Monat, sagen wir, 7 One-Night-Stands hat. Es gibt auch noch die Möglichkeit, die soziale Erwünschtheit rauszurechnen, wenn man denn weiß, wie stark sie sich in etwa auswirkt auf die Antworten. Das alles funktioniert aber eben nicht immer.
Wenn du sagst, dass diese soziale Erwünschtheit vor allem auch bei extremen Ansichten eine Rolle spielt, gilt das dann auch für, ich sag mal, Wahlen?
Ja, da spielt sie sogar eine große Rolle. Man sagt mittlerweile, dass sie ein wichtiger Grund war für die falschen Prognosen bei Trumps Wahlsieg in den USA und auch beim Brexit. Und es wird natürlich spannend sein zu sehen, wie genau die Umfragen vor der Bundestagswahl sind. Gerade mit Blick auf die AfD, da lagen Prognose und Ergebnis nämlich auch schon bei einigen Landtagswahlen ziemlich weit auseinander.
Unser nächstes Thema hat auch mit der Bundestagswahl zu tun. Forscher vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel haben sich die Wahlprogramme der Parteien angeguckt, vor allem den Teil über den Klimaschutz. Und
sie haben festgestellt, dass weder Union noch FDP, SPD oder Grüne ausreichende Vorschläge machen, um das 2-Grad-Klimaziel zu erreichen, das im Pariser Klimaschutzabkommen festgeschrieben ist.
Woran hapert's nach Meinung der Wissenschaftler?
Ja, sie sagen, dass die Wähler fälschlicherweise in dem Glauben gelassen werden, dass es reicht, weniger Treibhausgase auszustoßen. Um die Erderwärmung wirklich auf 2 Grad zu begrenzen, sagen sie, müsse aber auch CO2 aus der Atmosphäre entfernt und irgendwo gespeichert werden. Die Technik dafür ist allerdings auch umstritten und überhaupt noch nicht ausgereicht. greift. Das muss man dazu auch wissen.
Das waren die Wissensnachrichten von heute. Danke, Anna.
Wetter.
Heute Abend ist das Gewitterrisiko in Süddeutschland besonders hoch. Der Osten könnte noch ein paar Schauer abkriegen, sonst bleibt es trocken bei 20 bis 29 Grad. Auch am Freitag gibt es viel Sonne, nur in der Mitte können die Wolken etwas dichter werden. Zwischen Mosel und Neckar kann es auch regnen und gewittern. Die Temperaturen erreichen südlich des Mains 30, sonst 21 bis 26 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.